Impact – Dialoge. Ein Podcast des vom Europäischen Forschungsrat geförderten Projektes Populism and Conspiracy Theory.
Herzlich willkommen zu Impact Dialoge, einem Teilprojekt des vom Europäischen Forschungsrat geförderten Projektes zum Zusammenhang von Populismus und Verschwörungstheorien, das unter dem Akronym PACT, Populism and Conspiracy Theory, firmiert. Ich bin Michael Butter, ich bin, wie man so neudeutsch sagt, der Principal Investigator dieses Projektes. Die meiste Arbeit, die wir machen, findet auf Englisch statt. Dieser Podcast ist auf Deutsch aufgenommen, da es darum geht, dass ich ins Gespräch komme mit Forschenden aus dem deutschsprachigen Raum, die interessante Dinge zu sagen haben zum Thema Verschwörungstheorien, die in der öffentlichen Debatte in Deutschland, die oft sehr aufgeregt ist, vielleicht nicht so sehr gehört werden, wie sie das verdient hätten. Ich freue mich sehr, dass ich heute Nicola Gess als Gast hier begrüßen darf. Nicola Gess ist Germanistin an der Uni Basel und jemand, der sich auch schon einige Zeit mit Verschwörungstheorien beschäftigt. Wir kennen uns auch schon eine Weile aus anderen Kontexten, deshalb duzen wir uns, so wie ich die meisten Leute duze, mit denen ich hier spreche in diesem Podcast. Da merkt man schon, was für verborgene Netzwerke da existieren. Und mit ihr möchte ich sprechen über ein Projekt, das sie leitet, das gerade auf die Zielgerade geht, und ein Buch, das sie geschrieben hat im Zusammenhang dieses Projektes. Der Titel von Buch und Projekt ist Halbwahrheiten. Und was Halbwahrheiten mit Verschwörungstheorien zu tun haben und darüber hinaus noch andere Dinge, werden wir hier heute besprechen. Nicola, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
Ich freue mich, dabei zu sein.
Jetzt bist du Literaturwissenschaftlerin und das bin ich ja auch. Und oft wird man ja so ein bisschen schräg angeschaut, dass man sich mit dem Thema Verschwörungstheorien beschäftigt. Das ist etwas, was in der öffentlichen Wahrnehmung doch eher so mit der Psychologie oder der Soziologie oder der Politikwissenschaft assoziiert wird. Deshalb meine erste Frage: Was interessiert denn dich als Literaturwissenschaftlerin am Thema Verschwörungstheorien?
Also ich interessiere mich für Verschwörungstheorien zunächst mal, weil sie in den letzten Jahren wieder verstärkt zum Problem geworden sind. Bestes Beispiel dafür ist vielleicht die Verquickung der QAnon-Verschwörungstheorie und dem Sturm auf das Kapitol vor 2 Jahren. Und ich glaube eben, dass wir hier vor einer gewissen Herausforderung stehen als Gesellschaft. Und ich glaube, dass ich als Literatur- und Kulturwissenschaftlerin etwas dazu beitragen kann, zu verstehen, was Verschwörungstheorien für ihre AnhängerInnen attraktiv macht und vor allem etwas dazu beizutragen, wie Verschwörung, also zu dem Verständnis beizutragen, wie Verschwörungstheorien überhaupt funktionieren, wie sie gemacht sind. Aus meiner Sicht sind dabei vor allem 2 Dinge wichtig, die man vielleicht erstmal an 2 Begriffen festmachen kann. Der eine Begriff ist der Begriff der Mimikrie. Ich glaube, Verschwörungstheorien betreiben Mimikrie an einen wissenschaftsbasierten Diskurs. Und vielleicht kommen wir nachher nochmal darauf zurück, was das eigentlich heißt. Aber ich glaube, das macht einen Teil ihres Erfolges aus, warum sie Personen ansprechen, warum sie überhaupt geglaubt werden. Und das andere, was mich natürlich als Literaturwissenschaftlerin noch viel stärker beschäftigt, ist, dass ich der Auffassung bin, dass Verschwörungstheorien wie Geschichten funktionieren, wie kleine Erzählungen. Und es gibt sehr viele Aspekte aus der Erzähltheorie, aus der Erzählforschung, die man braucht, um zu verstehen, wie Verschwörungstheorien gemacht sind und wie sie Anhängerinnen überzeugen. Und das heißt, insofern sind wir hier tatsächlich als Literaturwissenschaftlerinnen und KulturwissenschaftlerInnen extrem gefordert.
Jetzt hast du 2 sehr wichtige Begriffe genannt, auf die wir nachher auf jeden Fall auch noch zu sprechen kommen. Du hast jetzt einen Begriff nicht verwendet, das ist nämlich der, den ich verwendet hatte in meiner Einführung, dass du dich ja mit Verschwörungstheorien beschäftigt hast, eben auch unter im Grunde aus der Perspektive von Halbwahrheiten. Und vielleicht können wir den Rahmen so einen Moment ein bisschen weiten und überlegen, was sind denn eigentlich Halbwahrheiten, und dann wieder reinzoomen auf das Thema Verschwörungstheorien, weil es sind ja nicht nur Verschwörungstheorien Halbwahrheiten, oder? Das ist ein weiterer Begriff.
Absolut, genau. Verschwörungstheorien arbeiten sehr häufig mit Halbwahrheiten, da werden wir sicher nachher noch drüber sprechen. Und das war für mich auch einer der Gründe, natürlich mich mit Verschwörungstheorien zu beschäftigen, weil ich glaube, dass Halbwahrheiten eine wichtige Rolle spielen für das Funktionieren von Verschwörungstheorien. Aber vielleicht erstmal zu deiner Frage, was sind überhaupt Halbwahrheiten? Also im Forschungsprojekt und auch in meinem Buch interessiere ich mich für Halbwahrheiten vor allem als wesentlichen Bestandteil des sogenannten postfaktischen politischen Diskurses. Und Halbwahrheiten sind Äußerungen, die eben nur zu einem Teil auf tatsächlichen Ereignissen, zu einem anderen Teil aber eben auf fiktiven Inhalten basieren oder auch Äußerungen, die reale Sachverhalte übertreiben, in falsche Zusammenhänge stellen, umdeuten. Solche Halbwahrheiten verbreiten sich häufig sehr schnell, vor allem in den sozialen Netzwerken, vielleicht auch was, worüber wir nachher noch sprechen werden. Da werden sie nicht nur weitergegeben, sondern häufig in der Weitergabe eben auch verändert. Und ich untersuche also die Halbwahrheit in meinem Buch als narrative Kleinform. Das heißt, Halbwahrheiten treten sehr häufig in der Form kleiner Geschichten auf, die dann nicht nach dem binären Code wahr, falsch arbeiten, sondern vor allem nach dem Code glaubwürdig, unglaubwürdig. Und auf diese Weise das Fiktive, wenn man so will, in eine Erzählung einwandern lassen, die eigentlich erstmal so aussieht, als sei es eine faktuale Erzählung, als würde sie sozusagen Fakteninformationen weitergeben. Ja, und darüber hinaus ergeben sich dann natürlich weitere Aspekte, zum Beispiel die Nähe der Halbwahrheitengeschichte zu Gerüchten, auch die Nähe zur politischen Anekdote und auch eine ganz spezifische Form von Autorschaft, die solche Halbwahrheitengeschichten auszeichnen. Ich habe es eben schon angedeutet, das ist so eine merkwürdige Art von Kollektivautorschaft. Also man schreibt sozusagen an der Produktion von Halbwahrheiten mit, man konsumiert sie und schreibt sie fort und gibt sie weiter. Und damit habe ich mich eben beschäftigt im Kontext dieses postfaktischen Diskurses.
Du sprichst in dem Buch auch darüber, dass letztendlich für Halbwahrheiten so eine bestimmte Art von Kohärenz ganz, ganz wichtig ist, nicht wahr? Also wir würden ja bei Wahrheiten immer mit so einer naiven Wahrheitstheorie davon ausgehen, es gibt eine Korrespondenz, also eine Entsprechung zwischen dem, was man sagt und schreibt und dem, wie die Dinge wirklich liegen. Bei Halbwahrheiten kommt dann, grätscht im Grunde so die Kohärenz dann dazwischen und ersetzt dann teilweise auch die Korrespondenz. Habe ich das richtig verstanden?
Genau, also viele Halbwahrheiten funktionieren nach diesem Prinzip, dass sie eigentlich ein Kohärenz- und ein Korrespondenzmodell hier kombinieren. Das heißt, der faktische Anteil der Halbwahrheit, der häufig sehr, sehr klein sein kann, der suggeriert Korrespondenz mit einer Realität. Also beispielsweise die und die Person ist tatsächlich da und da gewesen oder der und der hat tatsächlich mit dem und dem gesprochen oder das Flugzeug ist tatsächlich an dem und dem Tag da lang geflogen, solche Dinge. Das ist der eine Teil und die Halbwahrheit schlägt sozusagen die Brücke zwischen einer solchen Korrespondenz zu eigentlich einem Kohärenzmodell von Wahrheit, was eigentlich viel mehr darauf aufbaut, kohärent zu sein mit dem, was man ohnehin schon für wahr hält, wovon man ohnehin schon überzeugt ist, was einfach passt zu den Grundüberzeugungen, die ich sowieso schon habe. Und wenn dann zum Beispiel Halbwahrheiten werden typischerweise häufig eingesetzt im Kontext eines bestimmten größeren Rahmens. Zum Beispiel kann so ein Rahmen auch eine Verschwörungstheorie sein. Und dann werden natürlich solche Halbwahrheiten ausgewählt, die genau kohärent sind in diesem Teil, der die Kohärenz liefern soll, mit dem größeren Narrativ, was die Halbwahrheit in dem Fall beglaubigen soll. Das heißt, die Korrespondenz suggeriert dann tatsächlich eine Übereinstimmung mit einer faktischen Wirklichkeit und der Teil, der im Vorwiegenden auf Kohärenz basiert, der ist eben kohärent mit den verschwörungstheoretischen Grundüberzeugungen, die ein bestimmtes Publikum, das da angesprochen werden soll oder eben eine Verschwörungstheoretikerin, Verschwörungstheoretiker ohnehin schon hat. Das heißt, es werden sozusagen die Kohärenzen rausgegriffen, die zu dem Narrativ schon passen. Und die Halbwahrheit schlägt genau diese Brücke. Und das macht sie eben unter anderem für Verschwörungstheorien zu einem sehr attraktiven Element.
Jetzt hast du gerade gesagt, dass dich das vor allem interessiert, und das weiß ich natürlich auch aus deinem Buch, im Kontext des postfaktischen politischen Diskurses der Gegenwart. Also die Beispiele, die du in dem Buch diskutierst, das sind alles Beispiele der letzten Jahre, auf die wir auch gleich dann auch noch ein bisschen detaillierter zu sprechen kommen werden. Ich bin ja jemand, der sich sehr mit der Geschichte von Verschwörungstheorien beschäftigt hat, und wir wissen ja auch mittlerweile, Verschwörungstheorien gab es vielleicht noch nicht immer zu allen Zeiten, aber die haben doch eine sehr lange Geschichte. von der frühen Neuzeit an, ungebrochen bis in die Gegenwart, und im Grunde von der Zeit um 1800 an, doch auch in der Form, in der wir sie heute kennen noch. Insofern stellt sich die Frage, ist das jetzt wirklich ein neues Phänomen mit den Halbwahrheiten? Haben Verschwörungstheorien vorher vielleicht auch anders funktioniert? Oder hat sich irgendwas anderes vielleicht geändert jetzt im Zeitalter des Postfaktischen in den letzten Jahren?
Also Halbwahrheiten als solche sind natürlich kein neues Phänomen. Aber der sogenannte postfaktische Diskurs, in dessen Rahmen ich sie untersucht habe, in gewisser Weise schon. Aber ich sage extra in gewisser Weise, weil natürlich einerseits der Begriff des Postfaktischen auch in die Irre führt, indem er suggeriert, wir hätten davor quasi im Zeitalter der Fakten gelebt. Und das ist natürlich so überhaupt nicht der Fall. Historisch gesehen gab es immer wieder Zeiten, in denen man das, was heute als postfaktisch beschrieben wird, genauso auch beobachten konnte. Im Projekt sprechen wir hier von Zeiten der Wissens- und Vertrauensfrage. Also wir haben uns diese Frage sehr intensiv gestellt und eigentlich herausgearbeitet, dass es immer mindestens zwei Faktoren da eine sehr zentrale Rolle spielen. Also nicht so sehr existenzielle Krisen im Sinne von Hungersnöten oder so, sondern eher Wissenskrisen kombiniert mit Vertrauenskrisen häufig tatsächlich interessanterweise auch Zeiten, in denen gleichzeitig auch neue Medien oder neue Formen von Öffentlichkeit, die noch kaum reguliert sind, eigentlich auf den Plan treten. Also beispielsweise war das auch früher schon in pandemischen Phasen, kann man sozusagen ganz ähnliche Phänomene beobachten, aber zwei andere historische Phasen, in denen wir uns im Projekt auch beschäftigt haben, mit denen wir uns damit beschäftigt haben, ist zum Beispiel das Zeitalter der napoleonischen Reformen. Du hast eben auch gesagt, seit ungefähr 1800, auch das bewegt sich dann ja im frühen 19. Jahrhundert. Das ist zum Beispiel so eine Zeit, zumindest sozusagen im preußischen Raum, wo man ganz ähnliche Phänomene beobachten kann und wo die interessanterweise auch sehr eng verbunden sind. Deswegen haben wir uns das natürlich rausgegriffen mit der Literaturproduktion der Zeit, also wo auch sehr viele, wo auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller, wie zum Beispiel Kleist, quasi an der Produktion und Weitergabe von Halbwahrheiten, aber auch der Transformation in literarische Formate damit beschäftigt sind. Ein anderer historischer Zeitpunkt ist die Weimarer Republik, mit der wir uns auch befasst haben. Ich habe auch in meinem Buch, da beschäftige ich mich ja keineswegs nur mit Verschwörungstheorien, sondern auch mit anderen Sozialfiguren zum Beispiel oder anderen Diskursen, in denen Halbwahrheiten im Moment eine wichtige Rolle spielen. Eine Sozialfigur, mit der ich mich da beschäftigt habe, ist ja der Hochstapler. Und der zum Beispiel, das ist auch eine ganz wichtige Sozialfigur für die Weimarer Republik. Und der Hochstapler ist eben auch ein Halbwahrheiten-Jongleur. Also das heißt, wir haben uns auch im Projekt mit anderen Zeiten als eben der Gegenwart beschäftigt. Und das, was heute postfaktisch genannt wird, gab es auch schon in früheren Krisenzeiten. Andererseits zeigt aber natürlich der Begriff des Postfaktischen auch, der ja eben 2016 geprägt und virulent wurde, dass offenbar in der Wahrnehmung vieler Menschen sich in diesen Jahren auch etwas Grundlegendes verändert hat im politischen Diskurs. Und dafür hat man einen Begriff gesucht und hat diesen mehr oder weniger glücklich gewählten Begriff des Postfaktischen gefunden. Und das war in der Zeit eben zum Beispiel in der Beobachtung des amerikanischen Wahlkampfs, aber auch in der Beobachtung des Brexit-Wahlkampfs, diese Beobachtung, dass es hier nicht so sehr Lügen sozusagen das Problem waren, sondern dass vielen Akteuren oder auch deren AnhängerInnen es gewissermaßen egal zu sein schien, ob überhaupt gelogen wird oder nicht. Also dass die Unterscheidung zwischen Lüge und Wahrheit kaum noch eine Rolle zu spielen schien. Und diese Qualität hat man versucht, damals in den Begriff des Postfaktischen zu bringen. Natürlich auch kombiniert mit der Wahrnehmung, dass statt was dann an die Stelle tritt, ne? Sowas wie bestätigt bekommen zu wollen, was man ohnehin schon an Vorurteilen und Ressentiments mit sich führt. Oder das Bedürfnis erfüllt zu bekommen, einen Schuldigen oder eine einfache Erklärung für eine bestimmte soziale Problematik zu finden und so weiter. Also das ist dann da natürlich sehr viel diskutiert worden. Aber jedenfalls mit dem Begriff des Postfaktischen hat man versucht, diese Veränderung im politischen Diskurs zu beschreiben. Und insofern kann ich auf deine Frage jetzt kurz gesagt ja, nein antworten. Also einerseits ist das natürlich nicht ein grundsätzlich neues Phänomen, aber andererseits haben wir eben seit gut 5, 6 Jahren da auch mit einer neuen Virulenz sozusagen zu tun ist und Ja, und deswegen hat das dieses Projekt und die Beschäftigung mit dieser Konjunktur der Halbwahrheiten natürlich auch einen besonderen Wert für die Beschäftigung mit dem gegenwärtigen politischen Diskurs.
Mir scheint ja ein entschiedenes Jein auch eine sehr gute Antwort zu sein im Kontext einer Diskussion über Halbwahrheiten. Ich würde jetzt gerne so langsam wieder reinzoomen zum Thema Verschwörungstheorie. Aber bevor ich dich frage, inwiefern denn jetzt Verschwörungstheorien Halbwahrheiten sind und ich bitte das ein bisschen auszuführen, machen wir vielleicht einen Zwischenschritt und ich würde dich fragen, wie würdest du denn Verschwörungstheorie definieren? Weil in diesem Podcast hier spreche ich ja mit Leuten aus ganz unterschiedlichen Disziplinen und da stellt man fest, dass es da doch eine recht große Bandbreite an Definitionen gibt. Also die analytische Philosophie macht das ganz anders als die Medienwissenschaft und die Psychologie. Wie würdest du aus der Sicht der Literatur- und Kulturwissenschaft Verschwörungstheorie definieren?
Eine Verschwörungstheorie versucht eben ein Ereignis, eine Entwicklung oder auch ein ganzes politisches System als Verschwörung zu erklären, also als ein zielgerichtetes, konspiratives Wirken einer kleinen Gruppe von Eingeweihten mit bösen Absichten, das heißt also mit Absichten, die ihn selbst nutzen, aber dem Großteil der Menschheit schaden. Und eine Verschwörungstheorie ist durch bestimmte Elemente gekennzeichnet, die du selbst in deinem Buch auch ganz wunderbar beschrieben hast. Für mich haben die sich immer wieder bewahrheitet in der Auseinandersetzung mit verschiedenen Verschwörungstheorien. Also nichts geschieht durch Zufall, ist eine Überzeugung von Verschwörungstheorien. Nichts ist, wie es scheint, ist ein zweites Element. Alles ist miteinander verbunden. Ein drittes, dann auch eine klare Verteilung der Rollen in Gut und Böse. Und schließlich fünftens, die heroische Selbststilisierung derjenigen, die eben glauben, diese Verschwörung entlarven zu können. Und dann habe ich ja das vielleicht dazu, was macht eigentlich eine Verschwörungstheorie aus? Und ich habe eben schon gesagt, dass ich glaube, eben aus meiner literatur- und kulturwissenschaftlichen Perspektive finde ich auch wichtig, dass Verschwörungstheorien eine Mimikrie an einen wissenschaftsbasierten Diskurs betreiben. Das heißt, Verschwörungstheorien ahmen sehr häufig wissenschaftliche Verfahren nach, sei das in Form der Texte, indem sie ihre Texte mit Fußnotenapparaten beispielsweise versehen oder auch mündlich beispielsweise, indem sie sich auf vermeintliche Expertinnen und Experten berufen, das heißt Personen zitieren, die dann Professor Doktor genannt werden. Manchmal ist nicht so ganz klar, wofür sie überhaupt ExpertInnen sind. Das heißt, nur der Titel soll eigentlich dafür herhalten, hier eine bestimmte Expertise zu behaupten. Und eben formal ist es dann häufig so, dass natürlich suggeriert wird, es gäbe faktische Evidenz. Da spielt die Halbwahrheit wieder eine interessante Rolle für diese Aussagen. Und diese Evidenz wird dann sozusagen gesammelt, um die Verschwörungstheorie mit Glaubwürdigkeit zu versehen. Ich betone das auch deswegen, weil ja vielfach immer wieder diskutiert wird, wollen wir überhaupt noch von Verschwörungstheorien reden oder reden wir lieber von Verschwörungserzählungen oder reden wir von Verschwörungsmythen? Ich glaube, diese Mimikrie an einen wissenschaftsbasierten Diskurs ist einer der Gründe, warum man auch bei dem Begriff Theorie bleiben könnte, denn viele Verschwörungstheorien wollen sozusagen wie wissenschaftliche Theorien wirken, ohne es tatsächlich zu sein. Andererseits ist es natürlich so, das habe ich auch schon gesagt, meiner Ansicht nach funktionieren Verschwörungstheorien tatsächlich natürlich nicht wie Wissenschaft, sondern eher wie Erzählungen, wie Geschichten. Insofern Verschwörungstheorien aus einer unübersichtlichen und komplexen Welt eine lineare Erzählung gewinnen. Das machen Romane, klassische Romane auch, also in einem guten erzählten Roman hängt alles miteinander zusammen, nichts geschieht durch Zufall, auch das kleinste Detail hat noch Bedeutung und all diese Dinge sind natürlich auch für eine in Anführungszeichen gute Verschwörungstheorie der Fall. Und darüber hinaus, das habe ich eben schon gesagt, rekurrieren Verschwörungstheorien auch auf eines der ältesten Basisnarrative überhaupt, ein manichäisches Narrativ vom Kampf der Guten gegen das Böse. Und schließlich haben Verschwörungstheorien auch etwas mit der klassischen Funktion von Mythen gemein. Also von Mythen sagt man ja, weiß man oder man hat Mythen so erklärt als eine narrative Bewältigung einer Erfahrung von Ohnmacht, ursprünglich dann eben im Angesicht der Natur. Heute wäre das eben nicht im Angesicht der Natur, sondern im Angesicht einer Gesellschaft, die sozusagen als zweite Natur erlebt wird, in dem Sinne, dass man sich ihr ähnlich ohnmächtig gegenüber fühlt. Und daher auch dann die Affinität, die ja in der Diskussion um Verschwörungstheorien auch immer wieder stark gemacht wird, von Verschwörungstheorien zu mythischen Erklärungsansätzen. Ja, und dabei muss man aber natürlich sagen, dass genau dieses mythische und dieses manichäische Basisnarrativ de facto natürlich eine Einsicht in das Funktionieren moderner Gesellschaften verstellt. Ja, also die Verschwörungstheorie liefert sozusagen scheinbar ein Verständnis, liefert eine Art imaginären Autonomiegewinn für denjenigen, der sich ohnmächtig fühlt. Tatsächlich beschneidet sie aber natürlich reale Handlungsmacht, indem sie eben ein Verständnis dafür, wie eine Gesellschaft funktioniert oder wie es zu einem bestimmten, wie ein bestimmtes Problem zu erklären ist, erschwert. So, also das wären jetzt am Anfang ein paar allgemeinere Aspekte, wie ich Verschwörungstheorie definiere oder was ich darunter verstehe, und dann mit diesen beiden Aspekten noch mal ein bisschen mehr aus meiner eigenen Disziplin, was mir da an Verschwörungstheorien, was mir da typisch zu sein scheint, eigentlich für Verschwörungstheorien, und was wir dann eben seitens der Literatur- und Kulturwissenschaft auch untersuchen können. Es gibt noch weitere Aspekte, aber ich mache jetzt hier erstmal gerade einen Punkt.
Ja, das war jetzt ja auch schon wirklich sehr viel und sehr, sehr spannend. Es ist wirklich ganz bezeichnend, muss man sagen, dass, und das ist jetzt wieder eine Gemeinsamkeit quer durch die Disziplinen hinweg, dass eigentlich alle Leute, mit denen ich hier bisher gesprochen habe in dieser Podcast-Reihe, egal aus welcher Disziplin sie kommen, dann doch letztendlich an dem Begriff der Verschwörungstheorie festhalten wollen, mit unterschiedlichen Argumenten. Das ist, glaube ich, ein Unterschied zum öffentlichen Diskurs, was auch schon wieder darauf hinweist, dass der öffentliche Diskurs nicht immer unbedingt auf dem Boden der Wissenschaft steht bei diesem Thema. Gerade jetzt der letzte Aspekt, wo du gesagt hast, ich stimme dir da vollkommen zu, Verschwörungstheorien verstellen dann natürlich einen Blick auch auf die realen Verhältnisse. Das ist ja auch was, was ein Marxist zu einem neoliberal argumentierenden Wirtschaftswissenschaftler sagen würde oder der umgekehrt zu einem Marxisten sagen würde, also was auch zwischen Theorien geführt würde, die wir als wissenschaftliche Theorien akzeptieren. Ich wollte aber auch noch mal vielleicht ganz kurz zu sprechen kommen, weil ich das ganz wichtig finde, auf diesen Aspekt der Mimikrie, den du, ich glaube, vollkommen zu Recht betonst für zeitgenössische Verschwörungstheorien. Ich glaube, historisch ist es so, dass im Grunde Verschwörungstheorien mal die offizielle Wissenschaft sind und sich dann im Grunde aus daraus die modernen Sozialwissenschaften rausbilden, die dann eben Dinge anders erklären und der verschwörungstheoretische Diskurs diesen wissenschaftlichen Diskurs dann wieder kopiert und nachahmt. Und ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, weil eben ja auch in der Öffentlichkeit ganz oft gesagt wird, Verschwörungstheorien sind wissenschaftsfeindlich. Und ich glaube, das ist zu kurz gegriffen, beziehungsweise oft auch verzerrend, weil ganz viele Verschwörungstheorien es denen eigentlich ja gar nicht darum geht, dass sie so ein anderes Weltbild propagieren wollen, eine andere Epistemologie, sondern die nehmen ja eher für sich in Anspruch, wir sind die besseren Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, weil wir nicht gekauft sind, weil wir nicht ideologisch verbrämt sind. Und wenn man sich mal auf Rubicon oder sonst wo dieser Artikel anschaut zur Covid-Krise, da wimmelt es ja von Fußnoten, von bibliografischen Verweisen, von Statistiken, von Graphen, dass man, wenn man da auch nicht total geschult ist, Verschwörungstheorien zu erkennen, im ersten Moment ja auch mal denken kann, Moment mal, was passiert denn eigentlich? Das ist doch wahnsinnig überzeugend.
Ja, genau. Ja, absolut richtig. Ja, deswegen finde ich das eben auch so wichtig, dass man diesen Aspekt, in wie Verschwörungstheorien Mimikrie an einen wissenschaftsbasierten Diskurs betreiben, dass man den untersucht und eben auch darauf hinweist in den entsprechenden öffentlichen Diskussionen dazu. Das, was du da erwähnst, das ist ja auch eine These von Luc Boltanski, das Buch kennst du ja wahrscheinlich. Das ist in diesem Zusammenhang ja auch sehr interessant, also der eigentlich darauf hinweist, dass der konstruiert ja eher so eine Gleichzeitigkeit zwischen dem Entstehen oder dem Boom von Verschwörungstheorien, dem Entstehen der Sozialwissenschaften und dem Entstehen einer psychoanalytischen Theorie der Paranoia, alles am Anfang des 19. Jahrhunderts, und macht das eben fest am am Entstehen der modernen Nationalstaaten und ihrer Institutionen, die in das Leben der Menschen in einer Weise hineinregieren, die ihnen erstmal fremd und unheimlich vorkommt. Und insofern leitet er daraus ja dann drei Phänomene ab, oder er beschreibt eigentlich, wie gleich ursprünglich diese drei Dinge, diese drei Diskurse entstehen.
Ja, doch, das ist ein interessantes Buch. Also das ist, ich glaube, ich stimme nicht mit allem überein, aber insgesamt finde ich das wirklich einen sehr, sehr spannenden Ansatz. Aber jetzt haben wir im Grunde über Verschwörungstheorien gesprochen. Was sind denn Verschwörungstheorien? Wir haben über Halbwahrheiten gesprochen. Vielleicht können wir jetzt diese beiden Sachen nochmal zusammenzurren. Inwiefern denn Verschwörungstheorien Halbwahrheiten sind?
Sehr gerne. Also Verschwörungstheorien sind keine Halbwahrheiten. Sie sind keine Halbwahrheiten, sondern sie arbeiten häufig mit Halbwahrheiten, um eben so eine Art der Scheinevidenz zu produzieren. Das ist mir auch ganz wichtig. Ich bin da auch von dem einen oder anderen Journalisten, einer oder anderen Journalistin schon mal missverstanden worden. Das möchte ich betonen. Verschwörungstheorien sind keine Halbwahrheiten. Aber eben, sie arbeiten sehr häufig mit Halbwahrheiten. Und ich glaube, das ist besonders dort sehr stark der Fall, wo noch Menschen überzeugt werden müssen. Also das heißt, wenn die VerschwörungstheoretikerInnen zu einer eingeschworenen Gruppe spricht, zu einer eingeschworenen Gemeinde, die ohnehin schon überzeugt ist, wird weniger stark auf solche Formen der Scheinevidenz zurückgegriffen, als wenn sie zu Personen spricht, die noch nicht überzeugt sind, die noch gewonnen werden müssen eigentlich für diese Verschwörungstheorie. Ich habe das in meinem Buch untersucht anhand zwei unterschiedlicher Videos des deutschen Corona-Verschwörungstheoretikers Ken Jebsen. Und das eine Video war eben ein Video, mit dem er auch ganz explizit versucht hat, neue AnhängerInnen zu gewinnen, die er auch dann direkt als solche angesprochen hat, also sich auch nochmal vorgestellt hat, für die, die ihn nicht kennen. Und das andere Video war sehr viel deutlicher, eigentlich eines, was sich an schon eine Fangemeinde richtet. Die beiden Videos waren sehr unterschiedlich in vielerlei Hinsicht. Zum Beispiel war das Video, das sich eher an neue Personen richtet, sehr viel mehr darum bemüht, Seriosität zu suggerieren. Das war mehr so im Tagesschausprecher-Modus. Und das andere war sehr viel stärker gewollt verrückt, weil er sich da eben als Joker beispielsweise geschminkt hatte und so. Und auch sehr viel emotionaler noch insgesamt war. Das heißt, ich glaube, das ist wichtig. Es gibt auch unterschiedliche Formen von Verschwörungstheorien natürlich. Beispielsweise also Ereignisverschwörungstheorien beispielsweise, nehmen wir mal 9/11, wo ein ganz bestimmtes Ereignis verschwörungstheoretisch erklärt werden soll. Und das sind häufig Verschwörungstheorien, wo in sehr starkem Maße auf so Scheinevidenz zurückgegriffen wird, da so ganz kleine faktuale Schnipsel sozusagen eingebaut werden, um das mit Plausibilität zu versehen, bis hin zu so riesengroßen Systemverschwörungstheorien, wie zum Beispiel QAnon. Da würde ich sagen, dass das eine Verschwörungstheorie ist, die sich teilweise schon so weit entkoppelt hat eigentlich von dem Ansinnen, noch Korrespondenz überhaupt erzeugen zu wollen, dass an der Stelle zum Beispiel die Affinität zum Mythos noch sehr viel deutlicher ist als beispielsweise bei so 9/11-Verschwörungstheorien. Und dort wird dann auch nicht mehr so stark auf Halbwahrheiten zurückgegriffen. Und dann gibt es natürlich auch unterschiedliche Typen von VerschwörungstheoretikerInnen. Ja? Also es gibt solche, die diesen Nimbus des Wissenschaftlichen oder des bloßen Skeptikers, der ja nur Fragen stellt, sehr viel stärker ausstellen als andere, die dann eben mehr so eine Art mythisches Raunen oder eher sich so einen esoterischen Anstrich geben oder eben beispielsweise wie Ken Jebsen in diesem zweiten Video einfach so eine Art gewollten Wahnsinn ausstellen, der aber nicht, weil sie ihre eigene Glaubwürdigkeit untergraben sollen, weil sie eben zu einer Fangemeinde sprechen, die sich mit dieser Figur des Jokers identifizieren kann. Ja.
Ja, ich finde das total spannend, diese Beobachtung, dass es oft wirklich darum geht, mit wem kommuniziert man, und entsprechend kommen dann Halbwahrheiten mehr oder weniger zum Einsatz. Aber vielleicht, um das Ganze jetzt für Leute, die sich mit Verschwörungstheorien nicht so auskennen und die uns hier zuhören, etwas konkreter zu machen, kannst du ein, zwei Beispiele nennen für so Halbwahrheiten, wie wir sie entweder bei Ken Jebsen finden in diesem einen Video oder vielleicht auch, wie wir sie in anderen Verschwörungstheorien finden?
Genau, das kann ich sehr gerne machen. Dann muss ich mal gerade überlegen, ich würde dann einfach bei diesem Beispiel bleiben. Also dieses erste Video, was ich da untersucht habe, in diesem Video lehnt sich Jebsen vor allem an die Verschwörungstheorie der sogenannten Impflüge an, integriert darin aber auch Elemente der New World Order Verschwörungstheorie. Und die Verschwörungstheorie, die er in diesem Video verbreitet, die habe ich etwa so zusammengefasst: Die deutsche Regierung, ihre wissenschaftlichen BeraterInnen und die Mainstream-Medien seien Marionetten des Ehepaars Gates, dessen Ziel es sei, die deutsche Bevölkerung trotz unvorhersehbarer Risiken zwangsweise zu impfen und zu chippen, um dann im eigenen Interesse sowie im Interesse der globalen Finanzelite die totale Kontrolle über die deutsche und letztlich die ganze Weltbevölkerung zu gewinnen, jegliche Opposition auszuschalten und ihre eigene Macht und ihren Reichtum weiter auszubauen. Das ist also diese Verschwörungstheorie, die Jebsen in diesem Video versucht, an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und er setzt eben in diesem Video auch auf Halbwahrheitengeschichten, um dem Plausibilität zu geben. Neben anderen Verfahrens habe ich eben schon erwähnt, Inszenierung von Seriosität beispielsweise. Ein Beispiel für eine Halbwahrheitengeschichte, mit der er operiert, ist zum Beispiel die Aussage, dass Ehepaar Gates habe die WHO gekauft, sich außerdem in die deutsche Regierung mit eingekauft, indem es zum Beispiel das Robert-Koch-Institut und Christian Drostens Team an der Charité mitfinanziere und es habe sich auch den Spiegel und andere deutsche Medien gekauft, damit alle tun, was es sich wünsche. So, und wie das bei Halbwahrheiten so ist, ist der faktische Anteil dieser Behauptung gering. Das haben diverse Faktenchecks auch detailliert gezeigt. Das heißt, ich musste das nicht selbst alles checken, sondern ich konnte mich dann auch natürlich auf solche Faktenchecks hier schon berufen. Die WHO zum Beispiel finanziert sich zu einem Viertel, damals war das der Stand, zu einem Viertel aus festen Pflichtbeiträgen der Mitgliedstaaten und zu etwa drei Vierteln aus Spenden von Regierungen, Stiftungen und privaten Geldgebern. Und zu den privaten Geldgebern, also Stiftungen und privaten Geldgeber, gehört auch die Gates Foundation. Und immerhin aber stammten damals aktuell gut 10% der Mittel von ihr. Und nach dem Wegfall der USA dürften die Gates Foundation damit bald zur größten Einzelquelle der WHO werden. Das heißt, Jebsen hat seinen Fall gut gewählt. Ne? Denn erst dadurch, dass die Gates Stiftung in der Tat zur Finanzierung der WHO beiträgt, kann er darüber dann eine erfolgreiche Halbwahrheit daraus stricken. Denn es ist natürlich falsch, aus diesen lediglich 10% zu folgern, die Stiftung habe die WHO gekauft und könne sie jetzt komplett kontrollieren. Das heißt, hier wird massiv übertrieben, es wird verabsolutiert und auch dekontextualisiert, um diese Überzeugungskraft zu generieren. Aber gleichzeitig ist es so, dass diese 10% die Halbwahrheit mit einer Glaubwürdigkeit ausstatten, die natürlich für ihr Gelingen entscheidend ist. Und so ähnlich ist es auch in den anderen erwähnten Fällen, zum Beispiel die Spiegelgruppe. Die hat 2019 267 Millionen Euro Gesamtumsatz gemacht und sie erhält von der Gates Foundation projektgebundene Gelder in Höhe von 760.000 Euro pro Jahr für das auf 3 Jahre angelegte Projekt Globale Gesellschaft. Also damals war das der Fall. Und auch hier wäre es natürlich völlig falsch, aufgrund dieser 760.000, also es sind sozusagen Peanuts, aber also deswegen von einem großen Einfluss der Gates-Stiftung auf den Spiegel oder das Projekt Globale Gesellschaft auszugehen, zu dem im Finanzierungsvertrag festgelegt ist, dass die Gates Foundation darauf ohnehin keinen Einfluss nimmt. Aber eben, wer entsprechend voreingenommen ist, findet eben auch hier mit diesen 760.000 Euro vermeintliche Belege für Jebsens Überzeugung, dass der Spiegel durch Gates Stiftung fremdgesteuert wird. So funktionieren diese Halbwahrheitengeschichten. Also mal ein Beispiel. Ne? Es ist also, wenn jemand dann nur ganz schnell mal googelt, so, ach, und so, ich google mal schnell Spiegel und Gates Foundation und dann findet man irgendwas. Und wenn man ohnehin schon geneigt ist, Jebsen die Story abzukaufen, dann reicht einem das oft schon. Dann denkt man, ja, ah, okay, ich finde hier was. Irgendwas ist da wohl dran, dann wird der Rest auch schon stimmen. Und von dieser Art von Halbwahrheitengeschichten gibt es eben ganz viele, auf die Jebsen hier zurückgreift. um seine Verschwörungstheorie mit Glaubwürdigkeit zu versehen.
Ja, ich glaube, das sind zwei sehr schöne Beispiele, die zeigen, also wie schnell das auch geht, dass man sowas glaubt, weil man ja gerade auch in seriösen Medien, in Überschriften manchmal so Verkürzungen hat. Da findet man dann so einen alten Zeit-Online-Artikel, der hatte, glaube ich, so die Überschrift quasi Gates kontrolliert die WHO, für den sich der Autor dann später im Kontext der Corona-Pandemie dann auch entschuldigt hat und reflektiert hat, wie so eine Überschrift zustande kommt. Aber natürlich, wenn man das nachprüft, man findet diesen Artikel, dann denkt man, aha, auch die Zeit schreibt das, also dann wird es wohl stimmen. Und schon ist man drin und kauft dann natürlich auch den Rest des Narrativs.
Ich kann vielleicht ganz kurz noch ergänzen, dass, dass diese Halbwahrheiten-Geschichten sind eben ein Element, worauf Jepsen hier in diesem Video zurückgreift. Ich hatte schon erwähnt, diese Inszenierung von Seriosität, aber es gibt natürlich auch noch weitere. Zum Beispiel greift Jepsen auch sehr stark auf Anekdoten zurück. Ja? Teilweise auch, um Halbwahrheitengeschichten zu erzählen, teilweise aber auch mit der Funktion, die Zuhörerinnen und Zuhörer teilhaben zu lassen, vermeintlich an seinen persönlichsten Erlebnissen. Also dann spricht er von seinen Freunden oder von einer Motorradfahrt, die er unternommen hat und was er da alles so erlebt hat. Und das trägt eben dazu bei, dass man, dass er suggeriert quasi, er wird hier quasi vom Nachrichtensprecher zum Vertrauten, der den ZuschauerInnen etwas aus seinem Privatleben erzählt. Und das Erzählen solcher persönlichen Anekdoten stiftet natürlich auch eine Form von Vertrautheit. Das heißt, einem Freund glaubt man erstmal. Der muss sozusagen nicht so viele Belege erstmal für seine Behauptungen vorweisen. Da reicht ein Erfahrungsbericht, weil ja der Freund selbst schon Garant der Wahrheit ist sozusagen. Das heißt, das sind auch noch andere Elemente, die er hier mit hereinbringt. Manche dieser Halbwahrheiten-Geschichte haben diese Form der persönlichen Anekdote und gewinnen dadurch nochmal auf anderem Wege eine Form der Glaubwürdigkeit. Und es gibt eben noch weitere Elemente. Also es ist wirklich ein sehr lehrreiches Beispiel, dieses Video. Da kann man sehr viele Werkzeuge eigentlich finden, die eine Verschwörungstheorie glaubwürdig machen.
Dein Buch, wo du diese beiden Videos von Ken Jebsen jetzt noch viel detaillierter analysierst, als du das jetzt gerade hier für uns skizzieren konntest, trägt den Untertitel zur Manipulation von Wirklichkeit. Und die Gretchenfrage ist jetzt ja so ein bisschen, ist das eine bewusste Manipulation? Ist das also etwas, was wirklich quasi strategisch eingesetzt wird, um neue Anhängerinnen zu gewinnen? Und wenn man die dann mal hat, lässt man das fallen. Man weiß aber ganz genau, dass man in Anführungszeichen lügt. Oder ist das etwas, was die Leute, die solche Videos produzieren, solche Texte schreiben, mitunter auch selbst glauben?
Beides ist natürlich möglich, aber also das kann natürlich ganz bewusst eingesetzt werden. Aber das muss nicht so sein. Und ich glaube, der zweite Fall ist eigentlich noch interessanter, beziehungsweise das ist eigentlich das, was mich noch sehr viel stärker umgetrieben hat. Es gibt eine Figur, die der Philosoph Harry Frankfurt sehr gut beschrieben hat, der Bullshitter, der eben sprachlichen Bullshit produziert, die hier vielleicht ganz interessant ist in Bezug auf diese Frage. Für denjenigen, der Bullshit redet, spielt die Unterscheidung zwischen wahr und falsch eigentlich keine Rolle, sondern der redet einfach das, womit er Eindruck schinden kann. Und es ist ihm eigentlich egal, ob das stimmt oder nicht. Und vermutlich weiß er auch häufig gar nicht, ob das stimmt oder nicht. Es ist einfach irrelevant. Da kann man natürlich sagen, dass es auch letztlich läuft das natürlich auf eine Form der Manipulation von Wirklichkeit hinaus, aber die kommt ganz ohne die bewusste Intention der Verdrehung oder der Verstellung aus. Und so ein bisschen ist es natürlich auch bei dieser Hochstaplerfigur so, die ich untersucht habe. Ich habe mich hier für den journalistischen Hochstapler interessiert. Mein Beispiel war da Klaas Relotius. Und auch da ist es natürlich so, dass es einen Anteil der sehr bewussten Manipulation, Verdrehung und Verstellung gibt. Es gibt so schöne Hochstapler-Manuale, zum Beispiel eben aus den 20er Jahren, mit denen ich mich auch beschäftigt habe. Und da ist dann eben ein ganz wichtiger Rat irgendwann für den Hochstapler, dass er selbst auch daran glauben muss, um überzeugend zu sein. Also dass der wirklich erfolgreiche Hochstapler eigentlich in seiner Geschichte leben muss und die in ihrer Kohärenz und Konsequenz sich auch daraus entfaltet, dass hier in dieser Geschichte der Hochstapler selbst auch lebt. Und insofern kann ich auf deine Frage nur antworten, nein, wir haben es hier keineswegs zwingend immer mit bewusster Manipulation zu tun, sondern eigentlich mit der Abwesenheit der Unterscheidung, was überhaupt stimmt oder was nicht, mit der Irrelevanz. Und das ist das eigentlich Besorgniserregende.
Das finde ich ganz spannend, was du sagst über diese Hochstapler-Ratgeber der 20er Jahre, weil das ja auch was ist, was man an prominenten Verschwörungstheoretikern, ich benutze jetzt mal ganz bewusst die männliche Form, auch immer wieder beobachten kann, also entweder McCarthy oder auch Viktor Orban, nach allem, was wir wissen, dass die mal angefangen haben, diese Dinge im Grunde als Lüge zu verbreiten und dann irgendwann selbst begonnen haben, all diese Dinge zu glauben. Bei Donald Trump scheint es mir ganz ähnlich zu sein, wenn wir an diese Mär vom Wahlbetrug denken. Das heißt, das scheint also so ein Muster zu sein, wo der Hochstapler und der Verschwörungstheoretiker auch wieder ganz schön zusammenkommen, wo wir wieder sowas Übergreifendes sehen. Ich würde aber gerne jetzt so langsam auf die Zielgeraden einbiegen und im letzten Teil des Gesprächs ein bisschen über die öffentliche Debatte zu Verschwörungstheorien im deutschsprachigen Raum sprechen, die ja vor 10 Jahren im Grunde noch nicht existent war und seitdem eigentlich immer aufgeregter geworden ist. Deshalb meine erste Frage: Wie siehst du die Art und Weise, wie über Verschwörungstheorien gesprochen wird im deutschsprachigen Raum momentan? Was hältst du davon?
Einerseits denke ich, ist es gut, dass es ein größeres Bewusstsein dafür gibt, dass mehr darüber gesprochen wird. Das sensibilisiert natürlich auch Menschen und teilweise gibt es ihnen auch Hilfsmittel an die Hand. Was kann ich tun, wenn jetzt einer meiner Freundin, ein Verwandter zum Anhänger einer Verschwörungstheorie wird? Andererseits gibt es aber natürlich auch vielleicht zwei Gefahren dabei. Die eine eben, den Begriff der Verschwörungstheorie zu missbrauchen, indem legitime Kritik als Verschwörungstheorie tituliert wird. Also wenn da nicht lang genug nachgedacht wird, das ist problematisch. Und eine andere Gefahr, die vielleicht noch größer ist, denke ich, ist, dass die Aufmerksamkeit auf Verschwörungstheorien gerichtet wird, aber eben nicht auf soziale Ursachen, die die Verbreitung oder die Anhängerschaft an Verschwörungstheorien begünstigen. Also dass es wie so eine Art Diskursverschiebung ist. Ja, man könnte ja auch darüber sprechen, ne? Also was ist mit sozialen Problemen, die eigentlich sozusagen gelöst gehören, das hört sich immer so einfach an, aber die wir eigentlich als Gesellschaft sozusagen eine enorme Herausforderung darstellen und angegangen werden müssten. Und wenn dann statt über diese Probleme, soziale Ungleichheit, Gefühle politischer Ohnmacht und so weiter, wenn dann statt über diese Probleme dann über das Problem von Verschwörungstheorien gesprochen wird, das ist dann sozusagen eine Verlagerung oder ein Ausweichen, die dann problematisch ist. Also das heißt, wenn das Nachdenken über Verschwörungstheorien dazu führt, sich zu fragen, woher kommt denn das Misstrauen der Menschen zum Beispiel gegen staatliche Institutionen, ja? So, und man von daher dann vielleicht einen Schritt weitergehen kann und dann die Verschwörungstheorie mal hinter sich lässt und sich dann fragt, was muss ich eigentlich ändern, damit dieses Misstrauen abnimmt oder so, dann kann das ja sehr produktiv sein. Aber wenn das dann da stoppt und immer wieder nur gefragt wird, ja, was sind das denn für Leute, die an Verschwörungstheorien glauben? Wie können wir vom Gegenteil überzeugen? Eigentlich ist doch alles gut auf der Welt, sozusagen. Dann finde ich das halt problematisch, weil das dann eigentlich nur dazu führt, dass bestimmte Diskussionen quasi verdrängt werden oder überlagert werden von Diskussionen über Verschwörungstheorien.
Ich finde, das ist ein total spannender Aspekt. Ich muss sagen, mich persönlich interessiert eigentlich in den letzten Monaten auch viel mehr, wie in Deutschland über Verschwörungstheorien gesprochen wird. Also so eine Art antikonspirationistischer Diskurs als der verschwörungstheoretische Diskurs selber. Und vor allem interessiert mich, wie dieser Diskurs über Verschwörungstheorien im Grunde so zentrale Elemente des verschwörungstheoretischen Diskurses spiegelt. Und ich glaube, da komme ich aus so einer anderen Perspektive genau zu dem Ergebnis dessen, was du gerade auch skizziert hast, nämlich also, dass in diesem öffentlichen Diskurs ganz oft im Grunde eigentlich so eine Unterscheidung gemacht wird zwischen den bösen Manipulatoren, Ken Jebsen und solchen, die das machen aus Profitgier, weil sie Einfluss haben wollen oder weil sie eine rechte Agenda pushen wollen, die aber genau wissen, was sie da für einen Blödsinn erzählen, und dann quasi die doofen Schafe, die das halt alles glauben. Aber es wird selten mal nuanciert darüber gesprochen, warum vielleicht auch solche Leute wie Jebsen das glauben, warum Leute dem folgen und warum die das vielleicht in einer Krisensituation als wichtiges Bedeutungsangebot empfinden, wenn da solche Videos in der Öffentlichkeit zirkulieren. Und ich sehe da genau also wirklich auch diese Gefahr einer Diskursverschiebung, die du da auch siehst. Die Frage, die sich dann so ein bisschen daran anschließt, ist natürlich, was kann denn die Wissenschaft und insbesondere dann die Literaturwissenschaft dazu beitragen, diese Debatte etwas nuancierter und differenzierter zu machen?
Ich glaube, das hat sich in den letzten Jahren ja schon gezeigt, was die Literatur und auch die Kulturwissenschaft dazu beitragen kann. Also beispielsweise, was du gemacht hast mit deinem Buch und mit vielen, vielen Vorträgen an vielen Orten, keineswegs nur in akademischen Kontexten. Ich glaube, das ist etwas, was unsere Disziplinen dazu beitragen können. Einfach, wir können dazu beitragen, ein breiteres Verständnis dafür zu schaffen. Zum einen, wie Verschwörungstheorien überhaupt funktionieren, sodass man sie vielleicht auch besser identifizieren kann und ihnen vielleicht weniger leichter auf den Leim geht. Aber eben auch dazu beitragen, genau solche Fragen zu stellen und teilweise auch vielleicht schon Antworten zu geben oder Richtungen oder Anstöße zumindest zu geben, auch für weitere Forschung, Fragen, wie ich sie eben gestellt habe. Woher kommt das Misstrauen der Menschen gegen staatliche Institutionen? In welcher Form antwortet eine Verschwörungstheorie auf Probleme sozialer Ungleichheit oder Gefühle politischer Ohnmacht? Und wo müsste man ansetzen oder was wäre sozusagen die andere Wegabzweigung, ja, die man anbieten müsste, damit Leute nicht bei der Verschwörungstheorie abbiegen oder so, solche Dinge? Da, das kann natürlich nicht die Literaturwissenschaft allein, sondern da ist sicherlich, ich persönlich arbeite ja dann jetzt auch sehr stark mit den Sozialwissenschaften, mit der Soziologie zusammen. Ich glaube, da ist einfach interdisziplinäre Arbeit gefragt, um hier weiterzukommen. Aber trotzdem finde ich, dass die letzten Jahre schon gezeigt haben, dass Literatur- und Kulturwissenschaft in der Zusammenarbeit mit anderen Disziplinen hier auch sehr viel bewegen können.
Das war ein total spannendes Gespräch, Nicola. Zum Abschluss die Frage, die ich allen Gästen hier stelle. Und zwar, kannst du uns ein Buch oder einen Aufsatz empfehlen zum Thema Verschwörungstheorien im weitesten Sinne, der vielleicht nicht so bekannt ist, den man aber deiner Ansicht nach unbedingt lesen sollte, wenn man sich für das Thema interessiert?
Ich glaube, unter WissenschaftlerInnen ist der sicherlich bekannt, vor allem unter denjenigen, die sich mit Verschwörungstheorien beschäftigen, dieser Tipp, aber vielleicht nicht einer breiteren Öffentlichkeit. Ich finde ja nach wie vor dieses Buch von Timothy Malley, Empire of Conspiracy, sehr, sehr wichtig, sehr erhellend, weil es auch auf diese grundlegende Bedeutung der Intentionalität eigentlich für die Verführungskraft von Verschwörungstheorien hinweist. Und deswegen wäre das mein Literaturtipp.
Ja, das kann ich im Grunde auch nur noch mal komplett unterstreichen. Ich glaube, das ist ein ganz großartiges Buch, leider nur auf Englisch, nicht auf Deutsch erhältlich, wo er diesen Begriff der Agency Panic prägt und im Grunde auch ganz viel zu sagen hat zu diesem Thema, das wir in der Mitte des Gespräches berührt haben, nämlich diesen Zusammenhang zwischen den modernen Sozialwissenschaften und eben den verschwörungstheoretischen Versuchen, die Welt zu erklären. Auf jeden Fall also zu empfehlen. Nicola Gess, ganz hervorragend, dass du da warst. Wir sind gespannt, was da noch kommt zum Thema Verschwörungstheorien von dir. Und ich danke dir für dieses Gespräch.
Ich danke auch. Vielen Dank und alles Gute.
Impact. Dialoge. Dieser Podcast ist Teil des vom Europäischen Forschungsrat geförderten Projektes Populism and Conspiracy Theory. Moderation und Inhalte Professor Michael Butter. Technische Umsetzung Julius Haferkorn.